Also mir ist sofort bei der Geburt, würde ich sagen, aufgefallen, dass ich in einer total skurrile Umgebung hineingeboren wurde.
1990 hast du die Sowjetunion verlassen, bist in die DDR gekommen, ne?
Das war eine skurrile Zeit. Also der Staat der DDR dachte, dass es ihn noch gibt. Aber die Menschen dachten was anderes. Das war diese kurze Zeit der deutschen Freiheit.
Was hast du jetzt für eine Gesamtauflage?
Der Verlag sagt irgendwie was mit 4 Millionen oder so.
4 Millionen, ja. Ja. Was ja schon absolut Champions League ist in Sachen Literatur.
Dieser Spiegel Bestsellerliste, das ist nur Müll, was da steht. Das sind irgendwelche bescheuerte, also billige Krimis oder so.
Wie hat denn aber jetzt dieser Krieg deinen Blick auf Russland verändert?
Das ist eine unglaubliche Katastrophe. Es passiert so selten, dass ein Land eine Chance bekommt, ohne eine riesen Niederlage. Und das endet in so einer beschissenen KGB-Pfütze wie vor 80 Jahren.
Was denken die Russen wirklich über Putin? Willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni. Wir sind immer noch in Berlin, wir sind immer noch in der X-Bar im Prenzlauer Berg. Und heute habe ich Wladimir Kaminer hier an der Bar. Wladimir ist laut Spiegel der bekannteste Russe Deutschlands. Viele werden zum Beispiel seine Erzählsammlung Russendisco kennen. Er hat aber inzwischen fast 40 weitere Bücher veröffentlicht und ist damit zu einem der beliebtesten, aber auch erfolgreichsten Autoren der Gegenwart herangereift, in 30 Sprachen übersetzt. Wladimir hat aber auch eine sehr spannende Lebensgeschichte, geboren und aufgewachsen in der Sowjetunion, rund um die Wendezeit dann nach Deutschland gekommen. Und er wird uns einige eindrückliche, aber auch unterhaltsame Geschichten noch aus der Sowjetunion und der Zeit um die Wende erzählen. Er wird aber auch sagen, warum guter Humor aus seiner Sicht gefährlich sein muss, warum er nichts von Bestsellerlisten hält, warum er inzwischen seine Russendisco in Ukraine-Disco umbenannt hat und was wirklich in den Köpfen der Russinnen und Russen vorgeht. Und er wird uns erklären, warum man genauso gut ein Pferd zum US-Präsidenten wählen könnte. Seid gespannt und willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni. Willkommen an der Bar, Wladimir. Die Getränke sind schon da. Für dich gibt es einen Aperol Spritz, glaube ich. Hast du dir gewünscht, ne?
Ja, wegen der Farbe. Damit okay. Wir machen ja auch Farbbilder.
Ja,
wir müssen also schon. Grüße ich alle, die uns hören und sehen.
Richtig.
Grüße.
Okay, dann erstmal Prost,
Cheers.
Ja.
Prost.
Und die erste Frage bei Nah, Neugierig und Negroni ist immer die gleiche, Wladimir. Die stelle ich dir auch. Was können andere von dir lernen?
Keine Ahnung. Friedel, ich weiß es nicht. Kann man überhaupt irgendwas von jemandem lernen?
Oh ja.
Ja schon, ja. Aber es passiert immer unbewusst. Das ist, also Initiation heißt es, glaube ich. Mhm. Also wenn du so die Straße entlang gehst und dann siehst du jemanden, der einer Pfeife raucht und so unglaublich weise aussieht. Du denkst, ich möchte auch so weise aussehen, ich probiere mal auch die Pfeife. Da hast du was gelernt von dem anderen. Ob das dann klappt, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Bei mir war das immer, ich weiß noch, ich war in Indien.
Ja.
Wir hatten einen schrecklichen Durchfall bekommen alle. Das war so, die Werbung war, übernachten wie ein Sultan in Sultanpalais.
Ja.
Und das war tatsächlich so ein Schloss. Die Hälfte war Sultan, also der wirklich da.
Der wirklich da lebt.
Ja, der wohnte da.
Ja.
Den haben wir den gesehen? Weiß ich gar nicht. Doch, der war auch mit beim Essen. Und die Hälfte hat er vermietet für Touristen.
Mhm.
Und dann gab es so ein Essen mit Sultan. Da haben wir alle so irgendwas Indisches gegessen und haben uns furchtbar vergiftet. Alle hatten Durchfall. Und ich saß eigentlich 20 Stunden auf dem Klo. Dann ging ich raus aus diesem Palais. Und vor dem Palast, also vor dem Haus, saß im Staub so ein weiser, unglaublich alter, mit langem Bart, so ein Mann, und flüsterte etwas. Und in seinen Augen, bildete ich mir ein, würde ich die gesamte Weisheit der Welt sehen. Und er wollte mir was sagen, aber ich konnte nicht hören, was er sagt.
Ja.
Also bin ich ganz nah zu ihm gegangen und sagte, was? und plötzlich schreit der Alte, give me money. Oh, das war so ein Schreck. Ich dachte, ich möchte jetzt von niemandem irgendwas lernen.
Okay,
nein.
Gut. Dann lassen wir das mit dem Lernen erstmal weg und gucken mal, was sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier rausziehen werden. Schöne Anekdote. Ich würde mal gerne kurz zurückspulen in deine vielleicht Kindheit, Jugend. Also du bist ja dann mit Anfang 20, glaube ich, nach Deutschland gekommen.
Mit 23.
Jahren, genau. Aber eben in der Sowjetunion damals aufgewachsen. Wie war das? Was haben deine Eltern gemacht? Was war das für eine Kindheit?
Also ich erinnere mich dunkel daran, was meine Eltern gemacht haben. Sie haben irgendwas gemacht. Also die sind jeden Tag zur Arbeit gegangen. Mhm. Den Sinn dieser Arbeit konnte keiner verstehen. Das war also in der Planwirtschaft, da gibt es nicht so direkt einen Sinn.
Ja.
Ja, also die Menschen tun so, als würden sie arbeiten, und der Staat tut so, als würde er sie dafür bezahlen.
Okay.
Und am Ende entsteht ein großes Nichts.
Mhm.
Und so war das auch bei uns. Es war, also mir ist sofort bei der Geburt, würde ich sagen, aufgefallen, na, sobald ich irgendwie denken konnte, ja, im Kindergarten,
ja,
dass ich in einer total skurrile Umgebung hineingeboren wurde,
ja,
hier stimmt gewaltig was nicht.
Ja.
Und das hat alles mit mir zu tun, weil alle diese Menschen, die wollten alle was von mir.
Aha.
Es war eine Extremsituation. Also ich fühlte mich als Fremde.
Echt?
Ja,
als Kind fühltest du dich als Fremder im eigenen Land?
Absolut.
Okay.
Ich konnte mich so, na, was heißt im eigenen Land? Im eigenen Bezirk, würde ich sagen. Okay. In dem Haus, in dem wir gewohnt haben.
Mhm.
Oder später in der Schule mit meinen Schulkameraden. Okay, ja, also ja. Man kann auch so leben. Also wir haben da zusammen gespielt.
Mhm.
Aber gleichzeitig merkte ich, dass, nee.
Okay.
Also so möchte ich nicht mein Leben fristen.
Okay, das war als Kind schon klar. Und bei euch in der Familie, wie war das da? Hast du dich da auch fehl am Platze gefühlt?
Nun du, meine Eltern, die waren wie Zombies, kann man nicht sagen, aber so. Ein bisschen wie hypnotisiert. Also es läuft, ja, das Leben läuft so. So einen Riesenspaß habe ich bei denen nicht gesehen. Es gab kein Sozialneid, so würde ich sagen.
Okay, ja, ja.
Also alle hatten, es gab ja nur zwei oder drei Wohnprojekte. Also das heißt, alle Wohnungen waren gleich in diesem sehr großen Land.
Ja.
Wenn ich zu irgendeinem Schulkameraden zum Spielen kam, musste ich niemals fragen, wo die Toilette ist, weil die war genau da, wo bei mir auch die Toilette ist.
Ja.
Also kasernenmäßig, würde ich sagen.
Ja,
es gab kein Sozialneid, aber gleichzeitig wusste ich natürlich, dass es eine Welt draußen gibt, die anders ist.
Ja?
Und da wollte ich hin. Ja.
Okay, das war dir als Kind auch schon klar, dass das nicht die ganze Welt ist?
Hm. Das kam mit Musik.
Aha.
Vor allem.
Okay.
In meiner Generation, ich glaube ehrlich gesagt, das war auch in der Generation davor, auch in den 50er Jahren.
Mhm.
Ich bin 67 Jahre alt und danach auch.
Ja.
Ich glaube, Musik ist der Schlüssel zur Entwicklung der Persönlichkeit, dass der Mensch plötzlich etwas hört und wahrnimmt als Signale.
Mhm.
Steh auf, geh, das ist nicht deine Welt. Mhm. Such dir eine andere.
Eine Episode noch aus deiner Zeit in der Sowjetunion. Du hast doch deinen Wehrdienst auf so einer Raketenstellung gemacht, glaube ich, bei Moskau oder sowas, ne? Ende der 80er, das war ja so Endphase des Kalten Kriegs. Wie war das?
Na, es war genau so wie alles andere auch. Na gut, für mich
ja,
war das eine riesige Zumutung.
Ja.
Das war der Kampf meines Lebens.
Echt, ja?
Ich war allein. Ich war der einzige Mensch aus Moskau.
Mhm.
Alle anderen waren aus fernen Republiken dieses großen Landes.
Mhm.
Und die hassten alle die Moskauer wie die Pest.
Okay.
Und das war ich.
Okay. Klingt nicht nach einer schönen Zeit.
Ja.
Und
ich dachte, und meine Mama hat mir so ein Pullover mitgegeben. Papa hat mir so Socken geschenkt und die haben mir so irgendwelche Orangen und so einen Rucksack gegeben und Zigaretten. Und dann kam ich in diese Armee, die haben mir das alles weggenommen. Mein Pullover haben sie verbrannt auf dem Platz.
Echt?
Ja, so quasi öffentlichkeitswirksam.
Ja.
Diese scheiß Moskauer.
Ach so.
Ja, genau. Und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt nichts, ich habe niemanden, ich bin allein zwischen Himmel und Erde und alle sind gegen mich. Ich bin an die Wand. Also, es kann jetzt nur besser gehen. Also ich habe nichts mehr zu verlieren.
Ja.
Und das war so ein Riesenkampf.
Ja.
Der dauerte dann 2-3 Monate, bis andere Moskauer kamen.
Okay.
Dann waren wir zu 8. Und 8 Moskauer, Friedrich, können Berge in Bewegung setzen.
Okay.
Da waren wir die Chefs.
Dann wart ihr die Chefs, okay. Dann kamen bessere Zeiten. 1990 hast du die Sowjetunion verlassen, bist in die DDR gekommen, ne? Wie bist du da rübergekommen?
Mit dem Zug.
Okay, das war einfach so, also konnte man einfach ausreisen. Oder war das gar nicht Ausreise, technisch gesehen, weil alles eins, oder?
Nee, das war nicht alles eins. Also das war also schon, also du brauchtest eine Einladung. Aber du, ich hatte keinen Pass.
Ja.
Und ohne Pass, das war da wieder wegen komplizierter Beziehung mit dem Staat, hatte ich keinen Pass.
Ja.
Dann hatten sie dann mit so einer Einlage durfte ich mit einer Einladung und Einlage, also ohne Pass ausreisen.
Mhm.
Und da bin ich natürlich sofort pup, und weg.
Okay. Jetzt warst du in der DDR und das muss ja dann gewesen sein, kurz bevor die Mauer fiel, ne?
Nee, die Mauer war schon längst weg.
War schon weg. War das dann, achso, die war ab 89 weg, okay, aber es gab schon noch den Staat DDR zu der Zeit, als du jetzt rüberkamst?
Ja, das war eine skurrile Zeit. Also der Staat der DDR dachte, dass es ihn noch gibt. Aber die Menschen dachten was anderes.
Okay.
Sie wussten, dass es diesen Staat nicht mehr gibt.
Mhm.
Also das war diese kurze Zeit der deutschen Freiheit, wo der eine Staat im Grunde genommen schon im Sterben lag, also weggegangen war, abgetreten, und der andere noch im Kommen und noch unterwegs.
Mhm.
Und in diese Kluft sind wir reingeflossen und viele anderen, auch aus Westdeutschland.
Ja.
Das war eine riesige Migration.
Mhm.
Menschen aus bayerischen Dörfern, die ihre alternative Lebensentwürfe zu Hause nicht verwirklichen konnten.
Ja.
Die kamen alle nach Berlin.
Ja.
In Berlin konntest du alles machen.
Ja.
Außer nach Ostberlin vor allem, natürlich.
Ja.
Ostberliner, als die Mauer wegfiel, gingen in Scharen in den Westen.
Mhm.
Weil sie dachten, naja, heute ist die weg, morgen stellen sie wieder.
Mhm.
Wir trauen diesen Politikern nicht wirklich.
Mhm.
Also nutzen wir die Gelegenheit.
Ja.
Und die haben alle diese Häuser verlassen. Wir sitzen jetzt in einem Bezirk, hier standen alle Häuser leer.
Ja. Okay.
Und die waren so schnell, die haben sich so schnell evakuiert, diese Menschen. In meiner ersten Wohnung hier, Lüchener Straße, da lag noch Zahnbürste. Und Zahntube noch auf dem im Bad. Der hat nicht mal Zahnbürste mitgenommen, der Herr Palast.
Herr
so schnell
Palast.
War er weg, ja.
Okay. Und jetzt dieses Berlin 1990, in das du aus der Sowjetunion kamst, war das ein Kulturschock für dich?
Wieso?
Ja, weil es ja doch wahrscheinlich sehr anders war, als du es kanntest.
Okay, also die haben hier tatsächlich in bestimmten Bereichen natürlich noch ärmer gelebt als wir in der Sowjetunion.
Mhm.
Weil in der Sowjetunion hat er so Zentralheizung.
Mhm.
So, also in Moskau ist ja nach wie vor Zentralheizung.
Ja.
Das ist für sich genommen eine total verrückte Geschichte, weil du kannst in deiner Wohnung Temperatur nicht regeln. Das macht der Bürgermeister. Stell dir vor, Friede, ich lese jetzt nach wie vor, habe ja viele Russen in Moskau. Und im April beginnt dieser Quatsch. So, alle schreiben, lieber Herr Bürgermeister, vielleicht lesen Sie auch meine sozialen Netzwerke.
Ja.
Machen Sie die Heizung aus, wir haben 30 Grad draußen. Und dann 2 Wochen später, plötzlich so wie heute hier in Berlin, knallt, plötzlich schneit's.
Ja.
So. Herr Bürgermeister, Sie hatten so recht. Das war so eine weise Entscheidung, die Heizung nicht auszumachen. So. Ja, ich lache genau wie du. Ich lese das mit großem Vergnügen. Leute, ja, nach so vielen Jahren, so wenig traut euch der Staat, er traut euch nicht mal zu, Die Heizung zu regeln. Das, aber es ist so, es ist in der Wand gebaut. Das ist ja so, das ist so, wie heißt es hier? So wie hier so Fußbodenheizung oder Wandheizung, das ist drin. Und da, es wird für alle zusammen. Ja. Entweder rauf oder runter.
Natürlich den Bürgermeister. Wahnsinn.
Durch den Bürgermeister. Ja. Naja, sag mal, wahrscheinlich gibt es da extra Mann dafür. Ja. Aber entscheiden soll der Bürgermeister. Okay.
Schön.
Und er kommt aus Sibirien, er mag, wenn es warm ist. So. Und es ist schon eine grandiose Geschichte.
Ja, absolut. Stimmt das denn, dass du dann sozusagen im Zuge der ich sag mal Zusammenlegung der beiden Staaten dann auch jetzt einfach einen deutschen Pass bekommen hast, weil du ja in der DDR warst? Oder wie lief das dann genau?
Es lief so. Wenn es dich wirklich interessiert, also diese letzte deutsche Regierung, Ostdeutsche, DDR, nach Honecker, die haben gedacht, die wurden verarscht von Kohl. Mhm. Also, die Bundesrepublik, sie hat ja nie gesagt, wir schlucken euch einfach und legen alle Betriebe flach und ihr seid dann entlassen. Mhm. Sondern sie haben gesagt, ja, wir machen so eine, wir machen so Gespräche, wie wir euch dann einbeziehen. Und sie haben tatsächlich gedacht, dass sie irgendwie bleiben. Sie haben sich so, sie haben das, also die Ostdeutschen, die politischen Eliten meine ich, die haben sich das so vorgestellt wie so eine Hochzeit. Weißt du, so ein reicher Bräutigam nimmt eine arme Braut. Und da haben sie sich so schön gemacht. Dann, ja, wir waren ja nicht so toll, nicht so demokratisch. Was können wir noch jetzt auf die Schnelle noch ändern? Zum Beispiel, wir nehmen die Juden aus der Sowjetunion. Die wollen ja sowieso weg. Wir nehmen die Juden aus der Sowjetunion. Wir gewähren ihnen ein humanitäres Schutzrecht in der DDR. Und das war der Grund, warum ich dann bleiben durfte.
Ach so, sonst so lief das. Okay.
Wir saßen, also es gab so Menschen mit Geld damals in der Sowjetunion, noch Sowjetunion natürlich, die sind schon hin und her gefahren, haben Geschäfte gemacht. Ich weiß noch, wir haben mit Michael, mit meinem Freund, Spitzname Flipper, sein Onkel, das war sehr heiß in Moskau. Er saß in einer leeren Wohnung, der hat schon alles verkauft, der war schon auf dem Weg nach Amerika. Ja. Der hatte nur einen Videorekorder und einen Fernseher. Und saß quasi auf dem Boden mit so einer Zeitung, wo er irgendwie so Essen hatte und guckte sich so Pornofilme an, die er auch aus West-Berlin hatte. Und er sagte, Jungs, die DDR nimmt jetzt Juden auf. Für mich ist das zu spät, ich habe schon mein ganzes Geld in Amerika. Und außerdem ist es auch nicht mein Land, aber ihr seid jung, ihr habt nichts im Kopf. Das ist perfekt für euch. Deutschland, genau das Richtige.
Ja.
Ihr könnt dahin gehen. Ja. Da kriegt ihr humanitären Schutz.
Mhm. Ja, verstehe.
Ja, das war die Geschichte.
Ja.
Okay. Und dann, ich habe keinen deutschen Pass bekommen. Ich habe so einen kleinen Ausweis. Mhm. Und so einen DDR-Ausweis. Für ausländische Besucher. Und dann, ein paar Monate später, kam die Bundesrepublik und hat uns übernommen mit dem ganzen Rest von der DDR.
Und dann hattest du deinen Pass?
Und dann hatte ich Alien-Pass.
Ach so, Alien-Pass, ja.
Alien-Pass, also Fremden-Pass. Fremd heißt auf Englisch Alien. Ja. Und das war ein wunderbares Pass, so ein blaues Pass mit zwei schwarzen Streifen. For all countries, Alien-Pass. Und das war genau, da ich mich ja schon immer als Fremder gefühlt habe in jener Welt, dachte ich, jetzt habe ich es. Ich bin Alien. Es geht mich gar nichts an. Die können machen, was sie wollen in diesem Deutschland. Ja.
Okay.
Und mit Alien-Pass habe ich gut 15 Jahre oder so.
Echt so lange?
Ja,
also
ich war
bis in die 2000er rein.
Ja.
Und dann hast du aber irgendwann mal einen deutschen Pass bekommen. Oder was bist du jetzt
sie
heute?
Sie wollten mir nicht verlängern, die Schweine. Und so habe ich den deutschen Pass bekommen.
Okay. Auf verworrenen Wegen. Okay.
Ich musste eine Sprachprüfung machen und da war ich schon ein berühmter Schriftsteller. Also haben mich die Damen von diesem Bürgeramt haben mir mein Buch gegeben, ich sollte ihnen eine Geschichte vorlesen.
Aus deinem eigenen Buch?
Ja.
Okay, schön.
Aus Russland. Ich fand das auch nett.
Ja, das ist nett. Jetzt noch, müssen wir noch das Zwischenstück klären zwischen, du kommst in die DDR und du bist ein berühmter Schriftsteller. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen in den 90ern?
Na, ich war bei der Reformbühne Heim und Welt, einer Vorleserbühne. Mhm. Jede Woche 2 bis 3 neue Geschichten.
Ja.
Irgendwann mal merkte ich, ja, das ist so, ich muss alles aufschreiben, also, sonst vergesse ich, das ist noch wichtig, das sind so Zeitdokumente.
Ja.
Und dann auf einer solchen Vorleserbühne hat mich eine Literaturagentin angesprochen, ob ich schon an ein Buch gedacht habe. Ich habe gesagt, nein, sie würde mir gern helfen. Und dann habe ich ihr diese 50 oder 60 Geschichten gegeben, die ich auf dem Papier hatte.
Ja.
Sie hat das an mehrere Verlage geschickt und alle wollten das haben.
Ehrlich?
Das war Trend, ja, genau.
Ja, ja.
Und das hat dann Bertelsmann bekommen, weil sie am meisten Geld angeboten haben.
Ja.
Das waren die 80.000, das ist also viel.
Ne? Ja, okay.
Ja. Mhm. Und da dachte ich sofort, ah, jetzt läuft's.
Ja. Und war das dann schon die Russendisco?
Ja,
die, ja, genau, weil das ist ja so eine Sammlung von diesen kurzen Geschichten letztlich. Ne?
Ja, über, naja, na ja, mehr oder weniger, sie haben schon einen Faden, das ist so Berlin Anfang 90er, würde ich sagen. Ja.
Ja, genau. Okay. Jetzt war es aber ja so, dass als du nach Deutschland kamst, zumindest meines Wissens, du kein Wort Deutsch gesprochen hast.
Ja, logisch.
Ja, logisch. Aber du musst ja sehr schnell das Deutsche erlernt haben, weil du schreibst auf Deutsch und hast auch auf Deutsch geschrieben, glaube ich, oder? Immer.
Man definiere schnell. Also du kommst in einer, in, wenn du in einen Fremdsprachraum kommst, wo kaum jemand deine Sprache versteht, dann lernst du schnell natürlich.
Ja klar, dann lernst du...
Du kannst mit Duolingo, mit dieser blöden Eule, kannst du 10 Jahre sitzen, bis sie dann richtig rot wird so, und da rausfällt aus deinem Handy und trotzdem nichts lernen. Aber in so einer Situation, wo niemand eine andere Sprache spricht außer Deutsch mit dir...
Ja.
Das ist, da lernst du sehr schnell.
Ja, okay, du lernst schnell, sage ich mal, dich irgendwie im Alltag zu verständigen, aber es ist ja noch was anderes, wirklich zu schreiben und, ich sag mal, Literatur zu produzieren.
Ja, ja, ich war dann an der Uni, an der Humboldt-Uni,
ja,
im Fremdsprachauditorium. Das war alles das Wunder der 90er. Weil diese, also der aus, von innen ausgeholte Staat, die DDR gab es nicht mehr, aber die Institute, waren noch da. Mhm. Sie mussten bloß eine neue Verwendung für sich finden, in der sich schnell verändernden Realität.
Ja.
An der Humboldt-Universität gab es ein sehr gutes, ein sehr effizientes Fremdsprachauditorium für ausländische Studenten aus sozialistischem Lager. Und dann kamen wir, die Juden aus der Sowjetunion, und haben das für uns in Anspruch genommen. Und das war so eine Win-Win-Situation. Wir mussten uns bloß nur als Studenten für irgendein Fach einschreiben. Mhm. Ich für Germanistik.
Mhm.
Ich hatte nie vor, das wirklich zu studieren, aber ich wollte diese Sprachkurse.
Okay.
Und das, das waren aber keine Kurse, Friede. Das war also 5, 6 Tage die Woche, 8 Stunden jeden Tag mit Hausaufgaben. Ein richtiges Studium.
Mhm. Okay.
Okay. Das habe ich nicht mal zu Ende gemacht.
Ja.
So gut war ich schon nach 6 Monaten. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht, um zu schreiben. Dann habe ich noch eine lustige Geschichte. Die DDR anerkannte alle sowjetischen Diplome.
Ja.
Ich hatte ein Diplom als Theater. Ich war Theateringenieur, also ja, ich hatte eine gehobene, einen gehobenen Bildungsgrad.
Mhm.
Und dann habe ich sofort Jobangebote bekommen, bin in einem Theater gelandet. Die Bundesrepublik hat sehr viel in Kunst und Kultur investiert damals, weil sie Angst hatte vor jungen Menschen. Wenn sie einfach so auf der Straße herumsitzen, ist nicht gut. Damit sie ein bisschen ihre Aktivitäten nicht auf politischer Ebene ausüben, sondern auf einer Theaterbühne.
Ja.
Weil, tja, zum Beispiel, es gab hier Theater, in jedem zweiten Haus war ein Theater.
Okay.
Weil ein Theater, das nimmt dir den Ernst deines Vorhabens sofort weg.
Mhm.
Ist ja nur Theater.
Mhm.
Also.
Mhm.
Und so hatte ich den Job.
Okay.
Und im Theater besteht die Arbeit hauptsächlich aus Gesprächen, aus ständigem Quatschen miteinander. Mhm. Und da habe ich den Rest gelernt, würde ich sagen. Ja.
Ja, ja.
Und also du brauchst eine akademische Bildung und ein gutes Praktikum.
Ja. Und war das denn dann eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich schreibe auf Deutsch? Du hättest ja auch auf Russisch und dann übersetzen?
Übersetzen geht gar nicht.
Okay.
Ich habe da ganz große Zweifel, dass man... Also man kann bestimmte Sachen kann man übersetzen, bestimmte Texte. Mhm. Bestimmtes anderes nicht. Und damit habe ich noch heute, jeden Tag eigentlich zu tun. Gedanklich.
Ja.
Gestern habe ich mit meiner Frau gesprochen. Wie würdest du Schall und Rauch übersetzen ins Russische? Schall und Rauch. Also die Vergänglichkeit.
Ja,
so.
Ja.
Gibt es nicht.
Echt? Okay. Mhm.
Russendisco.
Ja.
Übersetze mal
ja, Russen. Ja gut, das ist
das natürlich... Kann man nicht übersetzen.
Ja, verstehe ich. Okay. Ja. Okay, pass auf. Du hast auf Deutsch geschrieben. Du hattest diese Kurzgeschichten. Du hast sie dem Verlag gegeben. Die haben dir 80.000 Euro gegeben, um es zu veröffentlichen. Ne? So war das ja. Und dann wurde das Ding ein Bestseller, ne?
Kurzes Getränk.
Ja. Dann wurde die Russendisco zum Bestseller.
Ja.
Wie war das?
Das war okay. Na, wir haben Russendisco gemacht. Wir haben eine Disco gemacht.
Ja.
Und durch das Buch knallte das natürlich unglaublich. Da stand eine kilometerlange Schlange vor der Tür. Wir blieben in diesem kleinen Laden, wo nur 100 Menschen reinpassen. Mhm. Es war anstrengend, war das auch schon. Ja. Mhm. Aber lustig, lustig.
Ja, aber was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das Ding fliegt, also das Buch?
Na, ich weiß nicht. Also so Bestsellerliste oder
ja?
So also, viele Interviewanfragen.
Ja. Und war das dann irgendwie...
Das war nicht so. Ehrlich gesagt, ja. Habe ich danach Bücher geschrieben, zum Beispiel Mein Leben im Schrebergarten. Mhm. Hat sich noch 1000 Mal besser verkauft als Russendisco.
Ja.
Ja, das ist, na gut, das wurde kaum in einer Fremdsprache übersetzt, weil das ein deutsches Phänomen ist. Aber Mein Leben im Schrebergarten ist Hammer.
Ja.
Das kann ich, ich verkaufe das, das seit 15 Jahren geht und geht und geht.
Ja.
Aber Russendisco ist natürlich knalliger als
die. Ja, klar. Wenn wir jetzt eh gerade bei dem Thema sind, geht und geht
oder
und
Berlin,
geht.
Oder Berlin hier. Ich bin kein Berliner.
Ja.
Endlos. Also bestimmte Bücher laufen.
Was heißt denn geht und geht und geht? Was hast du jetzt für eine Gesamtauflage? Weil die Zahlen, die man online findet, die sind immer so ein bisschen veraltet. Weißt du sie gerade?
Nee, weiß ich nicht.
Aber war was
der
von...
Der Verlag sagt irgendwie was mit 4 Millionen,
4 Millionen
oder so.
Ja. Ja. Was ja schon absolut Champions League ist in Sachen Literatur.
Friedel, ich bin ein sehr alter Schriftsteller. Das ist ja nicht... Also wenn ich an einem Tag 4 Millionen verkaufen würde, das ist okay. Aber jetzt 25 Jahre, in 25 Jahren kann man schon, das ist okay.
Ja, ich würde mal sagen, ist mehr als okay. Es gibt nicht so viele, die diese Auflage haben. Insofern ne, ist schon
ja,
eine Leistung.
Ja, die werden immer kleiner, die Auflagen. Nicht nur bei mir, grundsätzlich.
Ja.
Das hat mit der Entwicklung der Welt zu tun. Mhm. An dem Ruhm kannst du auch nicht die Qualität messen.
Mhm.
Das ist, es ist leider so. Es gibt da einfach keine, keine fassbare, kein Algorithmus, würde ich sagen, mhm. der dann eine Abhängigkeit herstellt von der Auflage zu der Qualität des Buches.
Ja.
Oder wie wichtig das ja. eine oder andere Buch ist, ausschlaggebend für die Zukunft, was dann die Generationen, die danach kommen, dann nicht vergessen. Ja. Ich hatte verschiedene Phasen. Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, dieser Spiegel, Bestsellerliste, das ist nur Müll, was da steht. Das sind irgendwelche bescheuerte, also billige Krimis oder so. Also Frauenliteratur, was da so.
Ja.
Dann hatte ich eine Phase, wo ich gedacht habe, nee, also guck, also da sind schon, also wichtige Bücher kommen da. Inzwischen habe ich diese Meinung verworfen.
Mhm.
Diese Liste ist, sie hat keine Aussage. Es kann alles auf dieser Liste landen. Das großartigste Buch aller Zeiten und das scheußlichste Buch aller Zeiten, das am nächsten Morgen schon niemand kennt.
Ja.
Die stehen beide dort nebeneinander. Und das ist, was sagt es uns?
Ja, dass es gerade viele Leute lesen wollen. Das sagt es ja zumindest, sonst wären sie ja nicht drauf.
Oder denken, dass sie es wollen.
Ja, oder so. Stimmt.
Du hast ja, also gerade bei, das hat so mit Popliteratur angefangen und die wenigen, die diese popliterarische Tradition noch verfolgen, arbeiten also auch so, mhm. dass sie ganz, ganz schnell, ganz viel, möglichst viel Presse, diese ganze Vorstellung des Buches auf eine Woche mhm. oder maximal einen Monat so mhm. pressen. Mhm. Und dann ist das weg. Und niemand kann, wie hieß das letzte Buch nochmal von Stuckrad Bade? Ruf mich an? Oder, nee, das ich schreib mir zu. Keiner, wie sah es aus? Ja. Das war überall, ja. an jeder Bushaltestelle, in jeder Zeitschrift. Also du konntest dem Ding nicht hinkommen. Und genau so, wie es aufgetaucht ist, ist es auch verschwunden. Mhm.
Ja, das stimmt.
So, okay. Ich möchte jetzt nichts Schlechtes sagen über den Kollegen. Ja, also, okay. Ich persönlich achte ihn sehr.
Okay, das ist doch schon mal gut. Noch ganz kurz, ab wann konntest du
aber denn... Aber ich weiß wirklich nicht, wie das Buch geheißen hat.
Und das ist auch jetzt nicht so schlimm. Okay. Ab wann konntest du vom Schreiben leben? War das dann mit den 80.000 und ab da lief das?
Ja.
Okay.
Na, ich konnte auch davor gut leben. Ja. Eigentlich, wenn ich so zurückblicke, konnte ich schon immer gut leben.
Ja.
Sogar in dieser blöden Sowjetunion, mhm. wo eigentlich Geld keine Rolle spielte, weil du nichts zu kaufen hattest,
ja.
hatten wir immer Geld. Wir hatten immer mehr Geld als unsere Eltern.
Ja.
Du stehst irgendwo, mein Freund ruft mich an und sagt, bei uns im Park haben sie jetzt Adidas Turnschuhe für 20 Rubel werden sie verkaufen. Hast du 5 Freunde? Ja, klar, kein Problem. Also wir nehmen die, also wir stellen uns in die Schlange, wir haben nur 20 Rubel, wir nehmen 5-mal die Schlange. Du kannst auch den Schlangenplatz verkaufen, für Menschen, die dann später kommen.
Ja.
Und so ein 10 oder 20. Oder du kannst, wenn du 20 Rubel hast, Turnschuhe kaufen, am Ende der Schlange verkaufen, für 120. Das Geld gibst du deinen 4 Freunden, die in der Schlange stehen,
ja.
damit sie auch kaufen. Und so also hast du am Ende des Tages 1000 Rubel locker.
Ich sehe schon, das macht kreativ, ja. die ja. Planwirtschaft. Okay.
Na, das war ja keine Planwirtschaft, ja. das war okay. eben gegen Planwirtschaft.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Planwirtschaft ist eben nicht flexibel.
Mhm.
Planwirtschaft hat einen Vorteil, so hat dieses Land gelebt. Planwirtschaft kann in kürzester Zeit sehr viele Menschen organisieren. Du musst einen Wald fällen.
Mhm.
Du brauchst dafür irgendwie 10.000 Menschen mit 10.000 Äxten.
Mhm.
Das konnte die Planwirtschaft.
Mhm.
Also, Gulag. So, ja. du machst einen Knast auf, holst 10.000 Menschen, jeder hat eine Angst, fällt ein Baum, wumm, alles weg.
Ja.
Irgendwas flixi, aber irgendwelche so Waren. Irgendwas, was so Qualifikation... Nein, das geht nicht. Hosen zum Beispiel. Hosen waren ein Riesenproblem. Weil Hosen, du kannst nicht 200 Millionen Hosen nähen lassen
ja.
von Gefangenen.
Ja. Ja.
Weil jeder Bürger hat eine andere Größe. Die sind, und manchmal ändern sich die Größen auch. Manchmal ja. werden sie dick oder dünn oder haben kurze Beine, lange Beine. Wie soll eine Planwirtschaft darauf reagieren? Also, Planwirtschaft sagt, nee.
Alle
Beine gleich. Ja. Ja. Und es ist scheißegal, was ihr da macht mit diesen Hosen. Okay. Und dann haben sie, ja, das war so skurril. Das ja. war ja, ich habe gelesen in einem Bericht, ich habe ein dickes Buch über die planwirtschaftliche Ökonomie gelesen der Sowjetunion.
Mhm.
Zum Zeitpunkt der Auflösung des Landes befanden sich in den Lagerhallen 900 Millionen Paar Schuhe.
Boah.
Stell dir vor, für 200 Millionen Land, mhm. 900 Millionen Paar Schuhe, die diese Arschlöcher nicht kaufen wollten, weil sie wollten andere, es waren alle gleiche Schuhe, aber die wollten immer irgendwelche andere Schuhe.
Ja, also sind nicht die Menschen.
Ja.
Also deine Literatur, Wladimir, und auch du offensichtlich als Person, das lebt ja alles irgendwie auch vom Humor. Du hast auch mal gesagt, Zitat jetzt, guter Humor muss gefährlich sein, findet man von dir als Zitat. Erklär mal, warum gefährlich?
Ja, das ist so wie na, jetzt gerade, was ein Diktator überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn er lächerlich gemacht wird. Mhm. Und also wenn jeder ernste Bezug verschwindet, dann sind diese Menschen nur leer. Dann gibt's auch, dann hat niemand mehr Angst vor ihnen. Das ist wie Charlie Chaplin mit Hitler damals, denke ich. Das war der, und wenn du siehst, okay, wir haben jetzt so eine sehr besondere Situation, dass die Welt von alten Idioten in Geiselschaft genommen wird. Das Lustigste ist ja nicht mal die Idioten selbst, sondern die Haltung der Gesellschaften in jedem Land. Mhm. Was Trump sagt, oder er sagt ja nichts Nachvollziehbares, sondern das ist irgend so ein beknacktes Blabla, das so für ein dreijähriges Kind schon beschämend ist. Ja? Ja. Aber also ernste Menschen, Professoren, so, ja, das ist sehr interessante Sichtweise, natürlich. Also wir versuchen das zu deuten. Das ist eigentlich das Lustigste.
Ja, das ist halt das Amt, weil das ist ja weniger der Respekt vor der Person als mehr vor dem Amt, würde ich sagen.
Respekt vor dem Amt.
Ja, warum die Leute ihn jetzt überhaupt ernst nehmen, ne? Sonst.
Das Amt ist jetzt gekapert.
Ja, genau.
Also gibt's das Amt nicht. Du kannst nicht sagen, also wenn das ein Pferd wäre zum Beispiel, ja, als Präsident. Also Amerikaner mögen Pferde. Pferde haben Charisma, Pferde machen gute Unterhaltung. Die sind in jeder Show, sind Pferde gut.
Ja.
Das war in fast in jeder zweiten Werbung in Amerika waren Pferde.
Ja.
Also wählen sie ein Pferd zum Präsidenten.
Ja.
Dadurch wird, glaube ich, das Amt nur beschädigt.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Weil Pferde, ja, weiß ich nicht. Also unser Problem ist, was ich besonders beschämend finde in dieser Situation heute, dass wir, und mit wir meine ich, die Menschheit, einen unglaublichen Fortschritt gemacht haben, also technischen Fortschritt, heute und vor 100 Jahren oder 200 Jahren, unglaublichen Fortschritt, Lebensqualität, also in jeder Hinsicht eigentlich haben die Menschen einen sehr langen Weg gemacht. Heute lebt der Langzeitarbeitslose besser als ein König vor 150 Jahren. Aber in einem Bereich, in dem Bereich der politisch-sozialen Verwaltung, also wie eine Gesellschaft als System funktioniert, total rückständig geblieben.
Aha.
Super rückständig. Und wir profitieren nicht mal von diesem technischen Fortschritt, sondern umgekehrt.
Aha.
Zum Beispiel, du hast jetzt so die Situation, wo die meisten Weltherrscher in einem Alter sind, wo sie eigentlich früher schon längst unter die Erde wären. Wie alt ist Trump? 78,
ja.
Xi 76, Putin 72, also alle über 70.
Mhm.
Und du hast durch die Entwicklung der Medizin, der modernen Medizin, auch einen Fortschritt. Also Menschen leben länger und bleiben körperlich fit. Aber es geht nur auf den Körper. Mit dem Geist hat die Medizin versagt. Die sind körperlich fit.
Ja.
Ich habe das oft in Altersheimen gesehen.
Mhm.
Die sind demente Menschen haben überhaupt keine gesundheitlichen Probleme. Früher, ich hatte eine Tante, die voll dement geworden ist.
Ja.
Bevor sie dement wurde, hatte sie was mit Nieren, mit Leber, mit Herz und hier Schmerzen und da. Dann wurde sie dement, gar keine Schmerzen mehr.
Okay.
Nur begreift nichts.
Ja,
aber sonst immer gute Laune.
Ja.
Und du hast jetzt also Menschen mit guter Laune, körperlich fit, im Kopf holle, als politische Elite des Planeten.
Mhm.
Eine gefährliche Situation.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Wir kommen gleich noch kurz auf das Politische. Was mich aber vorher noch kurz interessiert, wie schreibst du? Wann, tags, nachts, mit einem Glas Wein, ohne? Also wie entsteht deine Literatur?
Ohne. Okay. Glas Wein, das ist, dann schreibt der Wein für dich und dann musst du dann klar trennen, was der Wein geschrieben hat am nächsten Tag. Ja. Wie schreibe ich? Du musst eine Geschichte haben.
Ja.
Das ist, die aufzuschreiben, das kann ich sehr gut, aber was ich nicht kann, ist, ich kann sie nicht aus dem Nichts zaubern.
Mhm.
Es geht nur darum zu verstehen, was los ist eigentlich. Mhm. Was ist die Geschichte deines Tages? Mhm. Das weißt du eigentlich, naja, nie kann ich sagen, aber sehr selten, Friedrich. Mhm. Wenn du dir deinen Tag vorstellst, das kann zum Beispiel ein lang gesuchtes Ende einer Geschichte sein, die dir vor langer Zeit passiert ist. Mhm. Oder noch schlimmer, ein vielversprechender Anfang einer Geschichte, die du noch gar nicht kennst. Mhm. Wie nimmt man das raus? Mhm. Aus dem Alltag? Das ist die Kunst.
Ja.
Und das ist nicht nur Kunst leider, sondern das Spiel. Also du kannst es nicht beeinflussen.
Ja. Und das würde ich aber schon sagen, heißt, du schreibst ja weitestgehend autobiografisch, was dir widerfährt, was du erlebst. Oder? Also Russendisco sind ja solche Episoden.
Ich spreche mit dir über alles Mögliche, über jeden Quatsch. Mhm. Über das Wetter, über Trump und so. Und dann sehe ich plötzlich eine Reaktion. Und dann denke ich, okay, das kann das sein. Also das kommt an. Auf diese Weise kannst du ins Gespräch kommen. Der Sinn von diesen Geschichten ist ja, im Gespräch zu bleiben mit den anderen. Ja. Damit sie das auch lesen, sich was Gedanken machen dazu oder weitererzählen möglicherweise. Mhm. Oder ihre eigenen Geschichten daraus spielen. So ist das ein ständiges Puzzle. Aber wie gesagt, ist ein Glücksspiel, okay. Leider.
Ja, okay. Aber du schreibst auf, was dir täglich passiert. Das habe ich verstanden. So.
Manchmal passiert wochenlang nichts.
Ja.
Und manchmal an einem Tag drei.
Ja, gut. Okay. Du hast schon ein paar Namen von anderen Autorinnen und Autoren genannt. Wie ist so das Verhältnis zwischen so erfolgreichen Autorinnen und Autoren? Schätzt man sich? Kennt man sich? Tauscht man sich aus?
Nein.
Nicht? Stuttgart Barre rufst du mal an oder nicht?
Nein.
Nee? Okay.
Na, wir haben uns jetzt mal kurz getroffen bei einer Party und haben uns Geschichten erzählt. Mhm. Zum Teil furchtbare Geschichten und so.
Ich von ihm oder von dir?
Befugt, das weiter zu sagen. Okay. Ja, aber schon, das ist ein einsamer Job.
Ja. Also, okay.
Als Schriftsteller hast du nichts mit anderen Schriftstellern zu tun. Warum auch?
Ja, weiß nicht, sind ja irgendwie Kollegen. Gut, du arbeitest nicht zusammen, ich weiß, aber.
Na, Kollegen sind meine, das sind die Verrückten von der Reformbühne Heim und Welt. Das sind meine Kollegen. Ich glaube, dass diese Geschichten bei weitem das Wertvollste sind, was die Menschheit überhaupt produziert, hinterlässt. Mhm. Wir leben in einer sehr unbeständigen Welt. Wir sterben alle. Und wir wissen nicht mal wann und warum und wieso. Mhm. Und ehe wir irgendwas verstanden haben, sind wir nicht mehr da. Mhm. Die Häuser werden alle zu Staub, weggebombt, die Autos zu Schrott gefahren. Es gibt nichts Beständiges auf diesem Planeten. Nur das Wissen, das weiter vererbt wird, ich weiß nicht, also auf irgendeine Weise wissen die anderen Menschen, die neuen Menschen, das, was die Menschen davor gemacht haben. Mhm. Und warum sie es wissen? Nur weil das jemand aufgeschrieben hat. Mhm. Das hat irgendjemand aufgeschrieben, in einer Form, die unterhaltsam genug war, damit sich die anderen damit auch beschäftigen. Also sich auseinandersetzen, weitergeben, darüber sinnieren, was die anderen geschrieben haben. Mhm. Und wir leben in diesen Geschichten. Das ist die Produktion. Und da ist der Sinn. Also das ist die Produktion von diesen Träumen oder Geschichten.
Ja.
Also ich bin dafür zuständig, dass Dinge nicht verschwinden.
Mhm. Okay.
Du hast natürlich auch in dieser Nische Kollegen, die mit Sicherheit auch eine Freikarte in die Unsterblichkeit eingelöst haben. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also selbst wenn wir zusammenkommen würden, was hätten wir einander zu sagen?
Ja, okay. Ja, kann ich verstehen.
Ist doch alles
da. Ja, okay. Jetzt nochmal Themawechsel, jetzt waren wir beim Schreiben, jetzt möchte ich nochmal auf die Politik kommen. Du hast ja wegen des Ukraine-Kriegs dein Buch auch umbenannt. Oder ja, du hast gesagt, es ist statt Russendisco jetzt Ukraine-Disco. Soweit ich weiß, stammen auch, glaube ich.
Das ist ja nicht das Buch, sondern die Tanzveranstaltung.
Okay, die Tanzveranstaltung. Klar, das Buch heißt, wie es heißt.
Ja, inzwischen habe ich das zurück umbenannt.
Ja?
Ja.
Weil?
Naja, warum sollen wir, also es ist jetzt so, Russland ja. ist vom europäischen Entwicklungsweg gegangen.
Ja.
Die besten Menschen, aus meiner Sicht die besten, haben das Land verlassen. Meine mhm. Freunde haben das Land verlassen. Mhm. Und das ist unsere Veranstaltung, das ist unsere Musik.
Okay.
Warum sollen wir diese Musik dem blöden Diktator jetzt überlassen?
Ja, okay, verstehe ich. Wie hat denn aber jetzt dieser Krieg deinen Blick auf Russland verändert?
Wie der Krieg meinen Blick auf Russland verändert hat? Du, das ist verdammt schade. Das ist eine unglaubliche Katastrophe. Es passiert so selten, dass ein Land eine Chance bekommt.
Ja.
Ohne eine riesen Niederlage. Mhm. Du siehst in Europa hier, und ich stehe mit Europa, in Europa gab es immer vor einer Demokratisierungswelle eine Katastrophe, mhm. ein vernichtender Krieg. Mhm. Zum Beispiel, so Deutschlands Chance war 45. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie damals das Land ausgesehen ja, hat. Ja, also der Preis war unglaublich hoch mhm. für die Möglichkeit einer Demokratisierung. Und die Russen haben das beinahe für umsonst bekommen, 1990. Mhm. Und hatten 35 Jahre. Und ich kenne sehr viele Menschen, die alles gegeben haben, mhm. damit es auch klappt. Sie haben gearbeitet daraufhin. Selbst die, die dann weggefahren sind, sind da damals in den 90ern nach ein paar Jahren zurückgekommen mit einer neuen Erfahrung aus dem Westen, die sie mitgebracht haben in ihr Land und haben weitergearbeitet an diesem Projekt Russland. Und das endet in so einer beschissenen KGB-Pfütze von vor 80, wie vor 80 Jahren. Mhm. So.
Damit noch meinst schlimmer. Du den Krieg meinst du damit, ja?
Nee, also das, was. Nee, ich meine nicht mal den Krieg, sondern ich meine diesen Putin, den ehemaligen KGB-Offizier, ja. einmal okay. KGB, immer KGB, mit einem bescheuerten Projekt der Weltherrschaft und dass er da mitregieren soll. Warum? Will er die Welt beherrschen? Diese Vergleiche, die Russen heute gerne ziehen mit Stalin. Sind total unfair. Mhm. Stalin hatte immerhin einen gewonnenen Krieg, mhm. einen Weltkrieg, den er gut nicht allein mit
Alliierten,
aber doch gewonnen hat. Der kleine Mann von heute, der hat nichts gewonnen. Der hat in seinem ganzen Leben nichts gewonnen. Mhm. Er hat keine Alliierte. Er hat nur Nordkorea und Afghanistan, Taliban, ja. Mhm. Als Alliierte.
China vielleicht noch.
Naja. Ich bitte dich. Ja. Also China, wie nennt man das, der lachende Dritte? Ja. China ist super schlau. China verkauft Waffen an beide Seiten. Die ukrainischen FTP-Drohnen und die russischen FTP-Drohnen sind alle aus der gleichen Fabrik.
Mhm. Ja. Jetzt hast du aber auch gesagt, in den Köpfen der Russen liegt der Schlüssel zum Frieden. Erklär mal.
Naja, ich dachte, zu Beginn des Krieges dachte ich, dass diese Gesellschaft doch reif genug ist, um sich zu widersetzen, diesem Regime, dieser Regierung. Und das haben sehr wenig Menschen gemacht, mhm. und vor allem in den oberen Schichten.
Ja.
Also ich habe nicht gedacht, dass sie eine solche, selbst bei der Armee, weißt ja. du, Armeeoffizier, dass sie eine solche Pissigkeit, Entschuldigung, ja. an den Tag legen, dass keiner, überhaupt niemand,
ja.
sich da stellt oder aufsteht und sagt, nein, wir gehen möglicherweise in die falsche Richtung.
Ja.
Ich dachte, ja, in den Köpfen, auf dem Schlachtfeld kannst du das nicht zu Ende bringen, weil wir haben mit einer Atommacht zu tun und wir wollen die Welt jetzt nicht in Gefahr bringen. Mhm. Also musste in den Köpfen der Russen liegt der Schlüssel, so wie du sagtest.
Ja.
Aber jetzt sehe ich, in diesen Köpfen liegt auch nichts. Da sind einfach leere Köpfe.
Ist das so? Weil was denken die Russen wirklich über Putin?
Gar nicht.
Finden sie ihn nicht gut, sagen sie aber nicht?
Sie haben Strom, sie haben, also Gehalt kommt hier.
Ja?
Was denn, ja?
Ist das so?
Aber denken über, ja, denkst über du Putin. Jeden Tag über das Wetter nach? Das Wetter ist so, wie es ist. Du hast keinen Einfluss darauf. Du hast auf Putin keinen Einfluss.
Okay. Also denkst du gar nicht drüber nach?
Also die Situation ist, wir haben ein traumatisiertes Volk, das in seiner Geschichte verlaufen ist. Mhm. Und wie ein Zufall bekommt ausgerechnet dieses Volk einen Führer mit einem kleinen bösen Geist im Kopf, der dieses Volk in den Abgrund führt. Mhm. Wie im Neuen Testament, also die Schweine, die da in den Abgrund springen alle. Wo Jesus also den Geist in die Schweine. Ja. Da. Und ja, das ist das. Es ist leider...
Okay.
Leider gibt es bei diesem Krieg, deswegen gibt es bei diesem Krieg keine Lösung.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie wird das ausgehen?
Naja, es wird ausgehen mit dem Tod des Führers, ja.
Ja, aber der Krieg in der Ukraine wird ja hoffentlich nicht erst mit dem Tod des Führers enden. Also Putins mit dem Tod Putins enden, sagen wir es so.
Ja.
Ja. Meinst du? Weil das kann ja noch dauern.
Ja. Medizin ist auf dem guten Stand, aber nicht für Kopf, nein, nicht. Ja. Der hat jetzt so, ja, der wird nicht nachgeben. Mhm. Er will keine Verhandlungen, er will keinen Frieden, er will erobern. Mhm. Er ist fest davon überzeugt. Du und ich, wir wissen, das ist ein Fehler, ein Denkfehler. Aber er hat niemanden, der ihn überzeugen kann, dass er sich irrt. Ja. Er ist fest davon überzeugt, er ist der Stärkste.
Mhm. Ja.
Deswegen ist er so vernichtend in seinem Urteil den westlichen Politikern gegenüber. Selbst diesen Trump. Wer ist das? Das ist irgendeiner für 4-3 Jahre gewählte, nach 3 Jahren ist er weg. Mhm. Und Putin seit 25 Jahren an der Macht. Mhm. Und mit jedem, und er wägt sich in Unsterblichkeit. Mhm. Er glaubt nicht, er denkt, er verbietet sich, darüber nachzudenken, dass er stirbt.
Mhm. Okay. Ja, keine schöne Perspektive, dass es erst damit dann enden wird und dass vor allem aus der Bevölkerung auch kein Widerstand zu erwarten ist, weil das habe ich jetzt mitgenommen. Ja.
Tut mir leid, Friedrich.
Schade. Hätte gerne eine hoffnungsvollere Geschichte gehört.
Mir auch.
Aber wir machen noch einen Wechsel zum Abschluss noch in unsere Kategorie, die wir immer haben. Fakt oder Fake? Ich werde dir...
Aber das ist... Ich möchte dir nur... Ja. Also ich fühle mich jetzt verpflichtet, irgendwas Fröhlicheres zu sagen. Zu diesem,
lieber
das
ehrlich.
Ist so, come on. Er ist jetzt im 8. Also es wird nicht ewig lange dauern.
Ja,
wir hatten schon 30-jährige und 100-jährige Kriege. Das wird nicht der Fall sein. Es geht um ein paar Jahre, letzten Endes. Hm. Er muss ja auch nicht sterben. Also es wird schon reichen, wenn er voll dement ist, dann ist das auch dann schon, dann müssen sie.
Ja.
Ja. Oh. Und das wird eine sehr problematische Phase in Russland, weil es keinen Nachfolger geben kann.
Ja.
Ja. In solchen Systemen, das ist sehr einfach gebaut, so eine autoritäre Struktur. Und sie hat viele Vorteile, dass er sofort Entscheidungen treffen kann. Er muss keine Konferenzen abhalten wie die EU-Menschen. Aber es hat einen riesengroßen Nachteil. Es endet abrupt mit dem Tod der Person.
Mhm. Ja gut, aber dann werden die Karten ja neu gemischt.
Neu geschossen.
Lassen wir das so stehen. Kommen wir zu Fakt oder Fake, Wladimir. Das funktioniert so. Ich nenne dir eine These und die ist entweder Fakt oder Fake. Das darfst du mir dann nämlich sagen. Und die oder eine ja, These ist vielleicht das falsche Wort. Einen vermeintlichen Fakt. Der erste habe ich nämlich gelesen. Du hast während deines Wehrdienstes die Landung von Matthias Rust auf dem Roten Platz miterlebt. Fakt oder Fake?
Fakt.
Ja.
Also nicht auf dem Roten Platz, sondern er ist über mir geflogen.
Ja, du warst in dieser Basis.
Im Wald.
Im Wald, okay. Ja. Und wie war das dann?
Es war sehr schlimm. Es war sehr schlimm.
Echt?
Ja, also der Chef von unserem Verteidigungsring hat sich erschossen. Tatsächlich. Wirklich? Aus Ehre, ja, ja. Gab es mehrere, also unser auch.
Weil das passieren konnte.
Weil das passieren konnte und okay. Wir wurden alle in den Bus gesetzt und herumgefahren, um Moskau herum. Sie haben angekündigt, den ganzen Verteidigungsrings umzubauen. Mhm. Also alle mussten weg. Und dann neue kommen. Aber weil es keine neue gab, die mit dieser Technik umgehen konnten, haben sie uns so um Moskau herumgefahren und wieder dahin gebracht, wo wir waren.
Ja.
Aber mit strengerer Disziplin.
Okay.
Also Russland hat mir mein zweites Armeejahr ziemlich versaut.
Mist. Ja, es tut mir leid. Nächste Fakt oder Fake-Frage. Du schreibst deine Geschichten im Zug. Fakt oder Fake?
Fakt.
Ja? Immer? Also fährst du dann extra Zug, um zu schreiben?
Ich neige zu prokrastinieren.
Ja?
So, zu Hause habe ich perfekte Arbeitsatmosphäre. Ein Riesenmonitor, Ruhe, die Vögel zwitschern, ich sitze da, ach, mal gucken, was so Spiegel.de schreibt und so. Und im Zug sitze ich in so ein kleiner, so einer, da gibt es kein Internet, fällt ständig aus, ja. Rechts schreit ein Kind, links schnarcht eine Tante und da kann sie nur schreiben. Du hast keine andere Chance.
Also, wir fahren heute noch länger Zug. Ich werde es mir mal anschauen, ob ich da auch schreiben kann. Nächste Frage. Der erste Satz ist der schwierigste. Fakt oder Fake?
Na, den ersten Satz würde ich auslassen einfach.
Ach so, den schreibst du am Ende.
Genau, du nimmst den letzten und stellst ihn dann als ersten.
Ach so.
Und dann hast du den Bogen.
Ah, cool. Ja, das ist ein cooler Trick.
Ja.
Okay, gut. Und meine letzte Frage.
Und du kannst dann, also du hast dann den letzten, dann nimmst du den als ersten.
Ja.
Und bei dem letzten schreibst du dann, in der Tat. Boah, super.
So einfach wird man Bestseller-Autor, ja, ehrlich? So
klar.
Einfach geht das.
Ist ein super Trick.
Also wenn ihr Bestseller-Autor werden wollt, macht einfach so. Okay, zum Abschluss, Wladimir, was wir immer noch machen bei Nah, Neugierig und Negroni, wir möchten Neugier wecken auf die nächste Person, die Gast sein wird bei uns. Und ich habe dazu erstens ein Bild, was ich dir jetzt gleich zeige, und dann auch drei Tipps. Das Bild wird dir noch nicht helfen. Ich zeige das mal hier. Ihr könnt das auch sehen, wenn ihr uns zuguckt. Das ist der Mensch, der als nächster an der Bar Platz nehmen wird. Und jetzt habe ich drei Tipps, mit denen du ihm vielleicht so ein bisschen auf die Spur kommen kannst. Tipp 1. 140 Tage haben sein Leben verändert. Schon irgendeine Idee? Bist du ein kreativer Mensch?
Mm-mm.
Okay, zweiter Tipp. Pass auf. Für ihn wurde das Paradies zum Albtraum.
Ist das irgend so ein Geisel, der irgendwo dann als Tourist unterwegs war und als Geisel genommen wurde?
Richtig, richtig. Denn der dritte Tipp wäre noch gewesen, seitdem weiß er, was Freiheit ist. Das ist nämlich Mark Wallert, der war als junger Erwachsener 140 Tage in Geiselhaft einer philippinischen Miliz. So. Und wird uns ein bisschen was dazu erzählen. Er natürlich, wie das war, wie das abgelaufen ist und aber auch, was er da sozusagen über Resilienz gelernt hat, wie man so eine Zeit auch übersteht und was das dann mit dem ganzen weiteren Leben so macht.
Das, anstrengend.
Ja, wahrscheinlich anstrengend.
Aber sind wir nicht alle in Geiselhaft von irgendeiner Miliz?
Ja, das weiß ich nicht, ob er das auch so sehen würde. Das war, glaube ich, nochmal eine andere Liga bei ihm. Aber er wird der Nächste sein. Und an dich, Wladimir, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Das war extrem unterhaltsam, aber auch lehrreich heute mit dir an der Bar.
Freut mich.
Hat Spaß gemacht. Danke, lest die Bücher von Wladimir. Und danke auch an euch, dass ihr dabei wart und wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei Nah, Neugierig und Necron.